guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 30. März 2026 und das sind die Themen. Wegducken ist keine Option, ein Plädoyer für antifaschistische und feministische Gegenwehr. Wir sprachen mit Dr. Gino Arnold nach der rechten Medienhetze gegen ihn. Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel, fordert einen Rüstungsexportstopp für die gesamte Golfregion. Wie funktioniert moderne Propaganda in Russland? Wie beeinflusst sie MigrantInnen? Und Protest von PsychotherapeutInnen gegen Kürzungen und damit befürchtete schlechtere Versorgungslage. Das sind die Themen dieser Stunde. Im Januar fand im schweizerischen Basel eine Veranstaltung unter dem Titel Big Tech Goes Maga, eine faschistoide Allianz statt. Der Referent Dr. Guido Arnold sprach unter anderem darüber, wie durch künstliche Intelligenz und algorithmisch verstärkte Polarisierung Hasshetze und Fake nicht nur immer mehr um sich greifen, sondern viel, viel mehr zerstören als in Anführungszeichen nur eine gemeinsame Debattenkultur. Im Anschluss an die Veranstaltung gab es eine massive Kampagne in rechten Portalen gegen den Referenten Guido Arnold, die so weit ging, dass News, das einflussreiche rechte Medium des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Reichelt, mit einer Kamera vor Arnolds Wohnung auftauchte, sowie Bewohnende, die das Haus betraten, filmte bzw. auch namentlich benannte. Arnold wurde vorgeworfen, zu Anschlägen aufgerufen zu haben. Seitens der rechtsextremen AfD wurde im Bundestag in einer Pressemitteilung gefordert, es müsse Schluss sein mit, Zitat, mit staatlicher Förderung von Extremisten an Hochschulen, Zitat Ende, denn Arnold ist als Dozent tätig. Radio Dreieckland sprach mit Dr. Guido Arnold über dessen Vortrag in Basel sowie die Folgen, aber auch über die Gefahren, die von Big Tech ausgehen und was es braucht, um alledem etwas Wirkungsvolles entgegenzusetzen. Vom 10. bis 12. April findet übrigens genau zu diesem Themenkomplex eine Bewegungskonferenz in Berlin unter dem Titel Cables of Resistance statt.
Anlass unseres Gesprächs sind ja die massiven medialen Angriffe aus dem rechten politischen Spektrum Anfang dieses Jahres. Du hast in Basel einen Vortrag gehalten. Lass uns erst nochmal auf diesen Vortrag schauen. Was war die zentrale Botschaft deines Vortrags in Basel?
Eine zentrale Botschaft war eigentlich, wie hängt Big Tech mit der MAGA, mit der ultrarechten MAGA-Bewegung zusammen und warum gibt es dort jetzt auf einmal so eine Art Symbiose, die das ganze extrem rechte Geschäft so stark verstärkt.
Warum gibt es diese Symbiose?
Na, die gibt es ein bisschen, weil die Big Tech-Protagonisten, also Elon Musk und Co., selber eine politische Agenda entwickelt haben und sich nicht mehr nur als Bereitsteller von irgendwelchen Funktionen sozusagen darstellen. Also da werden irgendwelche Social Media oder sonstige Funktionalitäten im Internet zur Verfügung gestellt, sondern sie werden selber politische Akteure. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die man durchaus kritisch betrachten kann und leider auch nicht nur in den USA, sondern wir sehen das natürlich in der Wirkung auf der AfD auch hier in Deutschland.
Und in deinem Vortrag ging es ja auch um Männlichkeit, Antifeminismus und rechte Strömungen. Wie hängen diese drei Punkte deiner Ansicht nach zusammen? Männlichkeit, Antifeminismus und rechte Strömung.
Ich glaube, dass man da schon auf die USA mal blicken müsste, genau. Und zwar würde ich eine Bewegung ausmachen, die sich vielleicht hier Lebensschützerinnen nennt, also aber nicht so eine große Wirkmächtigkeit hat hier in Deutschland, Europa. In den USA über diese hoch aufgeladene evangelikale Bedeutung sind die Pronatalisten, also die glauben, dass zumindest die westliche Zivilisation unter einer zu starken Geburtenrückgang leidet, dass man da gegenarbeiten muss. Und da kommen auf einmal Leute zusammen, die eigentlich politisch gar nichts miteinander zu tun haben wollten. Die Tradwives, also Leute, Frauen, die einem einem Rollenbild der 50er, 60er Jahre letztes Jahrhundert nacheifern. Die stehen auf einmal auf diesen Pronatalismus-Konferenzen, stehen neben den Charlie Kirks, als sie noch nicht erschossen wurden, neben Neonazis also, die ganz offen rechtes gut propagieren und aber auch Elon Musk, einer der größten Vertreter und wirkmächtigsten in dieser Pronatalismus-Szene, die den Big-Tech-Zugang sozusagen propagieren. Also eine Art von, wir könnten in Zukunft auch künstliche Gebärmütter entwickeln und damit sind wir dann dieses lästige Problem, also der feucht gewordene Traum eines jeden Technokraten, die Reproduktion ohne die lästige Notwendigkeit Frau hinzukriegen. Das könnten wir auch entwickeln durch massiv parallele In-vitro-Fertilisation. Und dann kann man genetische Eigenschaften herausarbeiten und so weiter und so fort. Und
wenn wir jetzt wieder von den USA zurück nochmal nach Basel gehen, im Anschluss an den Vortrag und eine kleinere Runde, Diskussionsrunde, die es da gab, haben verschiedene Medien behauptet, du hättest zur Gewalt aufgerufen und linksextremistische Positionen verteidigt. Wenig überraschend hat sich ja auch die AfD im Bundestag dann gleich noch in die Kampagne reingehängt. Und ich weiß, dass sich selbst zu beobachten gar nicht so einfach ist. Trotzdem lass es uns versuchen. Gerade weil du dich so intensiv mit Sprache und auch Macht in diesem Zusammenhang auseinandersetzt. Du untersuchst ja, wie Sprache unsere Sicht auf die Welt prägt. Und deshalb interessiert mich, wie hast du denn diese medialen Angriffe auf deine Person im Januar und auch auf dein Umfeld wahrgenommen?
Na gut, zunächst mal ist das natürlich mehr als eine Diskreditierung der eigenen Person. Das ist schon tatsächlich eine offene Einschüchterung, spätestens wenn dann nach einem Haufen von medialem Schrott, also wirklich die Funktionsweise ist so ein bisschen, dass so Schlamm heraufgewühlt wird, garniert wird mit so ein bisschen Halbwahrheiten und wenn das zu einem schlüssigen, in sich schlüssigen Bild hat, mit der Wirklichkeit nicht mehr viel zu tun, aber wenn das sozusagen zu einem Bild geformt wird, was eine gewisse Glaubwürdigkeit für den Beobachter, die Betrachterin, die damit erstmal nichts zu tun hat, generiert, dann wirkt das natürlich. Also dann hast du auf einmal in kurzer Zeit kommen dann auch Morddrohungen und so weiter und so fort. Das bleibt nicht einfach an einer äußeren Schale kleben. Also ich finde, das ist sehr, sehr gut eingebettet in sowas, was ich Kulturkampf von rechts nenne. Und der wird meiner Meinung nach unterschätzt, weil er eigentlich tatsächlich sowas wie den Bürgerkrieg als politische Option immer mitdenkt. Also das, was wir gerade erleben, auch von Weimar, die Angriffe auf die linken Buchläden in Bremen, Göttingen und Berlin, das ist von der gleichen Qualität. Man versucht eigentlich eine Diskreditierung und die in einem sehr, sehr persönlichen Sinn. Also das wirkt massiv.
Wie hast du das selbst erlebt in deiner eigenen Situation im Januar? Gab es Menschen, die mit dir solidarisch waren?
Ja, massive Solidarität. Und das fand ich auch sau wichtig. Also wenn dir zum Beispiel hier aus der Nachbarschaft das Antifa-Kneipen-Kollektiv direkt Unterstützung anbietet und sagt, okay, hier, das und das und das braucht ihr vielleicht, um den ersten doch stattfindenden Fascho-Angriff auf deinen Wohnzusammenhang abzuwehren, dann ist das praktische Solidarität. Wenn sich die anderen Lehrbeauftragten bei dir an der Uni irgendwie hinter dich stellen und sagen, egal, was jetzt am Gegenwind seitens des Ministeriums kommt, wir stehen sozusagen an deiner politischen Seite, dann ist das eine Solidarität. Aber auch ganz praktisch, wenn dir eine Freundin einen fetten Umschlag rüberreicht und sagt, hey, du brauchst jetzt gute Anwältin, dann ist das auch praktische Solidarität. Und so gab es eine Reihe von Leuten, die auch zum Beispiel eine Freundin, die ernsthaft in meinem Themenfeld auch eine politisch-wissenschaftliche Reputation hat, die dann anbietet, lass uns zusammen veröffentlichen, lass uns zusammen einen Auftritt planen. Und das genau jetzt, um sozusagen zu signalisieren, nee, dieser Mensch wird jetzt nicht isoliert, sondern den supporten wir. Dann finde ich, das ist ein klares Zeichen und ist was anderes als wegducken. Und das halte ich für wesentlich bei diesem Angriff. Denn wegducken ist nicht mehr so ganz die Option, wenn man sich anschaut, wie massiv diese mediale Zerstörung betrieben wird, dann ist es eigentlich keine gute Strategie zu sagen, lass uns das, was noch nicht angegriffen wurde, konsolidieren und hoffen, dass es uns nicht trifft. Das ist, glaube ich, nicht die Strategie der Stunde, mit der wir jetzt operieren sollten. Also wir bräuchten was wie einen offensiven Gegenangriff gegen diese Art von Schlammpresse.
Dieser Kampf von rechts soll ja ganz offen linken Aktivismus einschüchtern, Kritikerinnen und Kritiker mundtot machen. Mhm. Sie werden ja auch zur Zielscheibe gemacht. Mhm. Also in dem Zusammenhang mit dir stand ein Kamerateam von einem rechten Medienportal hier unweit des Hauses, hat Videoaufnahmen gemacht und das ist ein ganz klares Signal an linke Akteurinnen. Mhm. Wir wissen, wo ihr wohnt und im Kleide der Meinungsfreiheit wird da aus meiner Sicht ganz offen versucht, Einschüchterung zu betreiben. Was ist die Konsequenz für linke Aktivistinnen, außer sich nicht wegzuducken?
Die Konsequenz muss sein, dass man nach einer, und das halte ich für dringend notwendig, nach einem Moment des Innehaltens, weil ich finde, dass man tatsächlich nicht sofort und kopflos reagieren sollte, denn das produziert neues Futter für die Trolle und ich will sie erstmal aushungern. Also die typische Zeit ist sowas wie 7 bis 10 Tage, dann geht die Karawane weiter und jemand anders ist dran, der sozusagen hart angegriffen wird. Diese 7 bis 10 Tage muss man aushalten. Und in der Zeit kann man sich aber so ein bisschen auch aus der eigenen Opferrolle, die ganz, ganz unangenehm ist, befreien und sagen, gut, jetzt bedeutet, wir brauchen eine offensive Gegenstrategie. Und die Gegenstrategie könnte sein, und das ist auch tatsächlich geplant für den April in Berlin, dass sich diejenigen oder einige von denen, die jetzt massiv angegriffen wurden von NIOS, Apollo und Co., also von dieser Schlammpresse, dass die sich zusammentun und versuchen zu analysieren, wie funktioniert das, wie ist das Prinzip, was ist die gesellschaftliche Wirkmächtigkeit, wie können sie diesen Schlamm so aufbereiten, dass er dann tatsächlich auch von Spiegel und Co. wieder in sozusagen honorigen medialen Diskurs eingespeist wird, wie funktioniert das, das zu analysieren und die Betroffenen sozusagen zusammenbringen. Das sind dann also, das sind Antifas, das sind Wissenschaftlerinnen, das sind aber auch unsere linken Verlage, die genauso angegriffen werden.
Oder mir fallen auch linke Anwälte ein. Wir hatten ja in Bremen die Kampagne, die maßgeblich der Spiegel betrieben hat, gegen einen renommierten Juristen, der zugleich stellvertretendes Mitglied des Staatsgerichtshofs war und dann aufgrund der Kampagne das Amt dort niedergelegt hat.
Exakt, weil ihm irgendwie nachgesagt wurde, dass er in Kreisen von interventionistischer Linke und so weiter, also das reicht sozusagen zur Diskreditierung schon. Genau. Diese Leute zusammenzubringen, und etwas zu kreieren, was einen Gegenangriff gegen diese Art von medialer Zerstörung propagiert, das ist geplant. Und der Auftakt dafür soll am 24. April mitten in Kreuzberg passieren, wo übrigens auch die Redaktion von NIOS sitzt. Also das ist tatsächlich als zentraler Auftakt für eine Gegenkampagne zu verstehen. Und ich glaube, auf sowas müssten wir uns verständigen. Das ist meiner Meinung nach der Gegenentwurf zu Wegdrucken.
Im Rahmen deiner Arbeit interpretieren du aber auch andere, die großen Tech-Konzerne, nicht primär als reines, neutrales Wirtschaftsunternehmen oder Wirtschaftsunternehmen, sondern ihr verortet ja in diesen eine zentrale strukturelle Ursache ökologischer, sozialer und politischer Krisen. Mhm. Ist hier überhaupt eine Reform möglich oder sind eher nicht weiterführende Strategien erforderlich, die auf eine Transformation letztlich hinwirken?
Letzteres, genau. Das, was wir sonst vielleicht beschreiben mit so einem reinen Werkzeugcharakter von Technologie, der erzählt zu wenig über die Machtverhältnisse, in denen Technologie entwickelt wird und was auch zu wenig über die technosozialen Implikationen, was sozusagen Technik mit dem Sozialen macht. All das kommt darin nicht vor. Also wir bräuchten eine Sichtweise, die weitergeht. Kurzum, das sozialistische AKW bleibt scheiße und ist nicht auf einmal gut, nur weil es nicht kapitalistisch betrieben wird. Ja, also dieser Werkzeugcharakter greift viel zu kurz. Und deswegen müssen wir uns vielleicht im aktuellen Diskurs auch gucken, anschauen, was heißt denn KI? Was bedeutet denn KI, künstliche Intelligenz, verstärkt eben politische, nicht nur politische, soziale Ungleichheit. Und zwar nicht als Fehlfunktion, sondern weil sie so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Das ist ihr Funktionsprinzip. Ungleichheiten sozusagen in den Mustern, in den Trainingsdaten, nicht nur zu reproduzieren, sondern zu verstärken.
Und zwar ja nicht nur künstliche Intelligenz, sondern wenn wir an viele Akteurinnen denken, auch im linken Spektrum, die Social Media wie Instagram verwenden, wird ja auch da eben nicht Instagram-neutral die entsprechenden Meinungen verbreiten, sondern ja auch durchaus ja auch KI gesteuert, aber halt auch Algorithmen gesteuert, in eine ganz bestimmte Richtung, und zwar in Richtung Polarisierung. Also dass es da auch da nicht mehr um sowas wie die Erzeugung von Wahrheit geht.
Genau, und die Algorithmen sind mittlerweile bei allen Social Media sind KI-basiert. Es gibt nicht mehr die klassischen Algorithmen. Und sie sorgen tatsächlich für eine rechte Drift und sie sorgen für eine Art von Polarisierung, das funktioniert hervorragend. Genau. Wir haben es also mit einem technologischen Angriff zu tun auf unsere ökologischen, materiellen und sozialen Lebensverhältnisse. Und dem müssen wir irgendwie begegnen. Und jetzt finde ich es ganz interessant zu gucken, dass sich gerade auch ein Zusammenhang auftut, der für April eine Bewegungskonferenz organisiert, eine Anti-Big-Tech-Bewegungskonferenz. Wer sich dafür interessiert, kann oder Cables of Resistance, Kabel des Widerstands, da mal suchen im Internet. Da finden wir genau das wieder, dass nämlich gesagt wird, okay, Big Tech müssten wir verweigern, hacken, ich zitiere jetzt gerade mal aus diesem Aufruf, herunterfahren, zerschlagen, vergesellschaften und umbauen. Und es wird auch ganz offen gesagt, dass manche von diesen digitalen Technologien müssen wir tatsächlich abschaffen. Sie stehen in einem unlösbaren Widerspruch zu dem, was es eigentlich aufzubauen gilt, nämlich eine radikal-demokratische, soziale, klimagerechte Gesellschaft. Ich finde es an der Zeit, genau diese Debatten zu führen. Und wie sieht es denn aus? Was bedeutet denn zerschlagen und vergesellschaften? Wie müssten wir umbauen? Das mal durchzudeklinieren in den jeweiligen Bereichen, das halte ich für sinnvoll und zielführend. Und da kommen dann ganz, ganz offensive Strategien auch zum Tage. Natürlich müssen wir diesen technologischen Angriff sabotieren. Und hier ist wieder das schlimme, schlimme Wort Sabotage. Aber natürlich bedeutet Sabotage auch gesellschaftlich sozusagen ins Abseits stellen, sozusagen diskursiv anzugreifen politisch. Und das meint also nicht nur brennende Rechenzentren, sondern es gibt eine vielfältige Art, diesen politischen Gegenangriff zu inszenieren.
Wenn wir es abschließend nach vorne schauen, für wie wahrscheinlich hältst du, dass in den nächsten Jahren die Big-Tech-Unternehmen tatsächlich an Einfluss verlieren? Denn wenn ich aktuell in die USA schaue, aber auch in viele andere Staaten, dann bauen die ja massiv ihre Strukturen und ihre Einflusssphären auf. Ich meine, wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, Palantir mag jetzt auf Bundesebene noch nicht eingeführt werden, aber ich komme ja aus Baden-Württemberg, ja. Johanne Dreigland ist aus Baden-Württemberg, ja. Da ist Palantir schon im Einsatz und aktuell geht die Linie ja eher nach oben statt nach unten, was den Einfluss angeht.
Absolut. Und das ist sozusagen kohärent mit der Rechtsdrift. Also der massive Drift in Richtung ultrarechte bis faschistoide Politik ist eng verwoben, genau mit diesen Zukunftsideologien, die Big Tech sozusagen propagieren. Transhumanismus, dann gibt es diesen effektiven Altruismus und Long-Termismus, also zu irgendetwas, wo eine Gesellschaft sich auch so ein bisschen aus der humanen Klammer befreit, zu etwas, was dann jetzt erstmal wieder ein Fluchtpunkt für irgendwas Hoffnungsvolles sein kann. Wir sind gerade in einem Status von einer multiplen Krise. Ökologische Krise, Kriege, ökonomische Krise und so weiter und so fort. Alles ungelöst. Wir sind eigentlich gerade in einer Phase von Stagnation. Da sind diejenigen, die jetzt aberwitzige Ideologien produzieren können und Zukunftsvisionen spinnen, die sind gerade hoch im Kurs. Und deswegen ist es gar nicht so leicht, und deswegen sind sie auch so hart eingewoben in ein ultrarechtes Projekt, deswegen ist es nicht so leicht, sie diskursiv zu entkräften. Ich glaube, es braucht tatsächlich eine massive antifaschistische und eine feministische Gegenwehr, die diese Zukunftsprojekte auch tatsächlich als das enttarnt, was sie sind. Sie sind hochautoritäre bis hin zu faschistischen Projekten und die erst, wenn man sie als das sozusagen enttarnt, überhaupt eine gewisse Wirkmächtigkeit für unseren Widerstand auch entfalten können. Ja? Also wenn es uns jetzt nicht gelingt, über einen klassischen und einen sehr, sehr konsequenten feministischen und antifaschistischen Widerstand diese Kräfte sozusagen zu zerschlagen, dann sehe ich eine Entwicklung, die uns mehr und mehr in Richtung Faschisierung treibt.
Die Bundesregierung hat beschlossen, die regulären Genehmigungsprozesse von Rüstungsexporten in einige Golfstaaten in die Ukraine auszusetzen. Davon abgedeckt sollen Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Kuwait, Bahrain, der Oman sowie die Ukraine sein. Die Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel kritisiert das und fordert dagegen einen Rüstungsexportstopp für die gesamte Golfregion. Darüber haben wir mit Andreas Seifert, Koordinator der Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel, gesprochen.
Was ist die Konsequenz der Allgemeingenehmigung Nummer 48?
Die Konsequenz der Allgemeingenehmigung Nummer 48 ist bisher gar nicht wirklich absehbar. Das ist tatsächlich sozusagen eine der großen Probleme auch, die wir sehen, dass nämlich eigentlich etwas jetzt genehmigt werden kann, beziehungsweise gar keiner Genehmigung mehr braucht, was bisher bestimmten Prozessen unterworfen war, einer sogenannten Einzelfallprüfung unterworfen war. Und das ist jetzt ausgesetzt. Und man kann eigentlich relativ bunt, relativ viele verschiedene Elemente oder Waffen, Rüstungsgüter nach in die Region entsprechend exportieren, ohne noch einmal jemanden fragen zu müssen.
Jetzt heißt es von der Bundesregierung, dass durch die temporäre Erleichterung der Rüstungsexporte die Ausfuhr von Gütern zur Verwendung, zur Luftverteidigung und zur Marineverteidigung erreicht werden soll. Eingeschlossen seien auch Maßnahmen zum Schutz vor Seeminen oder deren Beseitigung. Ist es denn jetzt in der aktuellen Situation, in der der Iran die Golfstaaten massiv aus der Luft mit Raketen und Drohnen angreift, nicht sehr verständlich, diesen Staaten Güter für die Luftverteidigung zu liefern, selbst wenn man den Rüstungsexport in die Golfregion im Allgemeinen ablehnt?
Das hört sich erstmal gut an. Tatsächlich ist es auch so, dass wir auch sehr lange genau über diesen Punkt auch intern debattiert haben. Inwieweit muss man das eigentlich kritisieren? Inwieweit kann man nicht auch im Prinzip so eine Art Selbstverteidigungsrecht auch unterstellen und auch sagen, das braucht es jetzt einfach vor Ort. Zum anderen ist es so, das ist der Nachteil einer solchen Genehmigung. Sie schreibt das zwar rein, aber es gibt keine Prüfmechanismen dafür. Und dann hängt es davon ab, welche Warengruppen bzw. welche Einzelnummern im Einzelnen genannt sind. Und da sind dann nicht mehr viele ausgeschlossen. Wenn man sich das genauer anguckt, kann man im Prinzip alles, was sozusagen in den Listen, die sozusagen bei den Gesetzen hinterlegt sind, exportieren bis auf. Und dann kommt eine gewisse Ausnahmeregelung. Das heißt sozusagen, es darf keine bestimmte Munition sein, außer sie ist mit bestimmten Gütern verbunden, die man ansonsten aber zur Verteidigung zum Beispiel auswerfen kann. Aber Kleinwaffen oder sowas sind auch ausgeschlossen. Da würden wir schon mal sagen, ja klar, das ist richtig, aber es ist eben doch ein sehr breites Feld von Sachen, die hier einfach mitgenannt sind, die man exportieren darf, die auch im Zweifelsfalle, ja, wo der Bezug zur Verteidigung, das ist kein wirklicher Begriff, der in irgendeiner Form mit bestimmten Gütern verknüpft ist. Den sehen wir als eine sehr wohl, natürlich, selbstverständlich in der Rationalität finden wir das toll, aber das ist nichts, was es eigentlich einschränkt in irgendeiner Form. Im Prinzip könnte man auch sagen, ich brauche ein Kanonenboot in einer bestimmten Größe oder ein U-Boot, weil das kann mir helfen zu. Und dann verlassen wir dann den Bereich einer realen Verteidigung. Und ein bisschen sieht man es immer schon auch so, sind von diese Form von Schwammigkeit in der Begrifflichkeit ist tatsächlich das eigentliche Problem, was wir haben.
Heißt es, ist jetzt keinesfalls so, dass nur Drohnenabwehr und Abwehr von Raketen dort Dinge dafür geliefert werden dürfen, sondern ganz viel andere Dinge.
Ganz viel drumherum noch zusätzliche andere Güter, selbstverständlich. Also die sind nicht wirklich ausgeschlossen mit dem Begriff von vorzüglich zur Verteidigung, zumal alle Überprüfungsmechanismen ja im Prinzip aufgehoben sind. Also man zeigt es nur an. Das heißt, ein Exporteur lässt sich registrieren, sagt, ich habe ein paar Güter, die möchte ich exportieren unter diesem Gesetzesfall, und dann heißt, es ist in Ordnung. Es ist schon so, dass die Bundesregierung sich auch vorbehält, bestimmte Sachen zu prüfen mit monatlichen Beleglisten etc. Aber ob da noch Konsequenzen draus gezogen werden in irgendeiner Form, ob diese auch transparent gemacht werden für eine Öffentlichkeit, ist sicherlich in Frage zu stellen. Hier wird sozusagen mit dem Argument, man müsse schnell handeln, eigentlich jeder Form von Überprüfbarkeit und auch Nachvollziehbarkeit für jemanden, der, wie gesagt, wie wir, die wir selbstverständlich noch eine ganze Reihe auch an Fragezeichen an diese Regime vor Ort haben, an ihre Menschenrechtsbilanz, an die Art und Weise, wie sozusagen auch hinterher Waffen von aus diesen Ländern wieder herauswandern etc. Das sind alles Elemente, die schaltet man mehr oder minder ab, weil man sozusagen keine Nachvollziehbarkeit mehr hat. Man löst in gewisser Weise Transparenz, und davon ist eh nicht viel da in unserer deutschen Gesetzgebung, noch vollends auf.
Sie haben jetzt vorhin Kanonenboote und U-Boote genannt. Was gäbe es eventuell noch für Rüstungsgüter aus Deutschland, die in die Golfregion jetzt gelangen könnten, die nicht unter die Luftverteidigung fallen?
Es gibt sicherlich wahrscheinlich wieder eine ganze Reihe von Radpanzern, größere Waffen, ob sie nun montiert sind auf bestimmte Geräte oder bestimmte Waffensysteme, zum Beispiel Panzer oder irgendwie Radpanzer oder ähnliches. Solche Sachen kann man jetzt exportieren. Man kann auch eine ganze Reihe von sage ich einfach mal, Verteidigungswaffen oder solchen Luftverteidigungswaffen einsetzen oder exportieren, die aber auch einen offensiven Charakter haben. Also dieses Verteidigungselement ist dann nur bedingt auch in einigen dieser Waffensysteme auch explizit hinterlegt.
Ihr fordert jetzt eben einen kompletten Rüstungsexportstopp. Wollt ihr denn, dass die Menschen in diesen Ländern, in der Ukraine, den russischen, in den Golfstaaten, den iranischen Angriffen schutzlos ausgeliefert sind?
Es ist schon so, dass Aktion Aufschrei immer schon debattiert hat darüber und auch dies ist keine einheitliche Position ist, ob man wirklich gegen jede Form von Rüstungsexport zum Beispiel gerade in die Ukraine ist, weil man unter anderem eben auch sehr wohl erkennen muss einfach, dass es eine Art Selbstverteidigungsrecht gibt. Insgesamt gibt es natürlich aber auch einen sehr klaren pazifistischen Ansatz, der einfach sagt im Sinne von, es macht keinen Sinn, in Kriege noch mehr Waffen hineinzuschieben. Und die Idee, man könne mit eigentlich immer mehr Verteidigung oder wie auch immer Kriege in dieser Form beenden, eben auch nicht wirklich funktionieren wird. Man gibt viel Geld aus für etwas, was dann im Zweifelsfall aber als Waffe und auch als Gewaltpotenzial in der Region zurückbleibt. Dessen muss man sich bewusst sein. Und genau darauf weist Aktion Aufschrei schon immer hin. Die Golfregion insbesondere, es ist schon so, dass wir eben auch relativ klar sagen, es gibt hier in diesen Kriegen auch durchaus Aggressoren. Es gibt sozusagen im Zweifelsfalle auch etwas, dass andere Leute in diesen Krieg hineingezogen werden. Wen rüstet man eigentlich auf? Müssten wir nicht eigentlich sozusagen in Deutschland auch eine Debatte darüber führen, ob wir Rüstungsexporte in die USA oder auch nach Israel, die ja eindeutig in einem völkerrechtswidrigen Krieg mit dem Iran jetzt verstrickt sind, ob wir da unsere Exporte aufrechterhalten können. Und genau solche Überlegungen muss man auch debattieren können. Und dabei ist es dann schon wichtig, auch zu sagen, im Sinne von, es ist insgesamt eine Region, in der zu viele Waffen schon sind und zu viele Waffen auch eingesetzt werden. Wir müssen uns überlegen, wie wir aus diesen Schleifen wieder herauskommen. Dazu kann ein Rüstungsexportstopp ein erster Wert sein, ein erster Ansatz sein, auch darüber zu debattieren und auch neuen Wegen zu suchen. Was wir wahrnehmen ist, dass zu wenig Energie daran reingesteckt wird, diese Kriege als auf einen anderen Weg zu beenden, als mit Waffengewalt.
Haben denn deutsche Waffen überhaupt einen so großen Einfluss in der Golfregion, aber auch für Israel, für die USA?
Selbstverständlich, ganz viele Sachen, auch gerade Israel, wenn Sie sich das genauer angucken, es sind deutsche Firmen, die im Prinzip die Getriebe für israelische Panzer produzieren. Es sind deutsche Panzerfäuste, die in Israel eingesetzt werden, ob nun zur Verteidigung oder zum Angriff, mal dahingestellt. Es sind schon eine ganze Reihe von, ob das nun entscheidend ist, also im Sinne von, ob das wirklich die deutschen Lieferungen kriegsentscheidend sein können überhaupt, ist für uns gar keine Frage. Es geht darum eine, wenn man so will, eine moralische Verantwortung, die wir darüber haben, dass wir sagen, wir produzieren solche Waffen. Und gerade angesichts des so muss man es ja eigentlich auch sagen, oder das ist einer der Punkte an unserer Argumentation, eben auch zu sagen, die Bundesregierung macht das nicht zufällig, sondern sie macht es ganz bewusst. Sie hebelt bewusst die ohne dies laxe Rechtslage weiter aus. Sie versucht sozusagen irgendwelche Begründungen zu finden, die die Rationalität von Rüstungsexporten von diesen, sagen wir mal, ethischen und moralischen Bedenken einfach mal befreien. Es geht im Prinzip nur um ein einfaches Geschäft, das man einfach aufblähen möchte. Und es ist ein bisschen sehr einseitig. Also man sagt im Sinne von, ja, wir üben eine Art von Solidarität. Solidarität ist ein sehr merkwürdiger Begriff, den Frau Reiche da benutzt hat. Denn darum geht es nicht. Man ist nicht solidarisch mit den Leuten vor Ort, sondern man liefert Waffen. Das ist so eine Art Hilfe, wenn man so will, eine Waffenhilfe. Und genau diese politische Opportunismus dahinter, dass man eine Gelegenheit nutzt, Waffen zu exportieren, etwas zu erleichtern und eigentlich auch in einer deutschen Debatte dann irgendwo zu sagen, das müssen wir jetzt machen, das ist alternativlos sozusagen, ist eigentlich so ein Weg dahin, eigentlich sich völlig von diesen Bedenken frei zu machen und Waffenexporte ausschließlich unter dem Aspekt zu begreifen, es dient einem politischen Zweck, wenn wir das tun. Und wir liefern Waffen dorthin, wo es uns gefällt und nicht dorthin, wo wir vielleicht wirklich solidarisch oder wie auch immer als Amtshilfe leisten müssten.
Wenn man solidarisch mit Menschen in der Golfregion sein wollen würde, dann müsste man vielleicht sogar eher auf das Lieferkettengesetz gucken, weil dann dort in der Golfregion auch von Angriffen oftmals ausländische ArbeiterInnen betroffen sind. Wenn man jetzt da Solidarität üben wollen würde, würde man vielleicht auch über andere Dinge sprechen können. Wieder zum Thema zurück. Abschließend, was sind die Forderungen der Aktion Aufschrei, Stopp den Waffenhandel an die Bundesregierung im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg und möglichen Rüstungsexporten?
Also die grundlegende Aufforderung an die Bundesregierung von Aktion Aufschrei bleibt, nicht in Krisen- und Kriegsregionen zu exportieren und sehr sorgsam mit diesen Sachen umzugehen. Uns wäre es sehr gelegen, man hätte ein tatsächliches Gesetz, was auch genau diese Sachen regelt, und an dieses Gesetz müsste man sich halten. Im Augenblick hat man eine Reihe von auch konkurrierenden Gesetzgebungen, die ein sehr schwammiges und sehr breites Feld übrig lassen, was die Bundesregierung so gerne tut. Und wir möchten da gerne raus. Wir möchten da gerne klare Kriterien haben, damit man eben auch über genau die eigentlichen Knackpunkte hinter Waffenexporten debattieren kann. Unsere Forderung ist also in erster Linie mal Zurückhaltung zu üben und irgendwo sich wieder auf die Gesetze und zumindest auf den Rechtsrahmen auch wirklich zu beziehen und die nicht weiter auszuhöhlen und aufzuweichen, sondern wirklich bei der Sache zu bleiben.
Warum führt moderne Propaganda heute oft eher zu Verunsicherung als zu Überzeugung? Ein Interview mit Katja, einer Aktivistin aus Moskau im Exil. Bei moderner Propaganda geht es weniger darum, Menschen von einer Wahrheit zu überzeugen, als vielmehr darum, Zweifel an allen Versionen zu erzeugen.
Gerade für MigrantInnen ist das besonders spürbar, weil wir uns oft zwischen mehreren Informationswelten bewegen. Deshalb habe ich angefangen, mich genauer damit zu beschäftigen. Wie funktioniert moderne Propaganda und warum führt sie heute oft eher zu Verunsicherung als zu Überzeugung?
Propaganda, was bedeutet das eigentlich für uns beide, ob es dasselbe bedeutet? Für mich, in meinem heutigen Verständnis, bedeutet Propaganda Versuche, politische oder sogar weltanschauliche Meinungen oder öffentliche Sichtweisen zu formen. Und was ist deine Definition?
Ja, das ist so, aber die klassische Theorie, etwa bei Harald Laswell oder Jack Ellul, geht es darum, Einstellungen und Verhalten gezielt zu beeinflussen, und Propaganda sollte also überzeugen. Aber heute sehen wir aber eine Verschiebung. Moderne Propaganda zielt oft nicht mehr primär auf Überzeugung, sondern auf Verunsicherung. Das heißt, es geht weniger darum, Menschen von einer Wahrheit zu überzeugen, sondern darum, Zweifel an allen Versionen zu erzeugen.
Und welche Rolle spielt heute dabei die digitale Medienumgebung von einem Menschen?
Ja, ich würde sagen definierend, weil digitale Plattformen funktionieren nach Aufmerksamkeitslogiken. So Inhalte, die starke Emotionen auslösen, wie Angst, Wut, Empörung, werden algorithmisch verstärkt. Das führt dazu, dass widersprüchliche, zugespitzte oder sogar extreme Versionen eines Ereignisses besonders sichtbar werden. Und genau das schafft ein Umfeld, in dem nicht die logischste Erklärung dominiert, sondern emotional wirksamste. Außerdem werden bewusst mehrere widersprüchliche Versionen eines Ereignisses verbreitet, weil Widerspruch selbst ein strategisches Instrument ist. Wenn gleichzeitig mehrere Versionen im Umlauf sind und sich gegenseitig widersprechen, entsteht kognitive Überforderung. Studien zeigen, dass Menschen in solchen Situationen dazu neigen, Vertrauen zu verlieren, anstatt mehr Klarheit zu gewinnen. Und am Ende bleibt oft ein Gefühl, dass man kann sowieso nichts mehr sicher wissen. Das ist ein Problem auch für demokratische Gesellschaften. Zum Beispiel eine große Meta-Analyse, veröffentlicht in Social Science im 2026, sagt, dass Online-Desinformation systematisch mit wachsender politischer Polarisierung und sinkendem Vertrauen in Institutionen verbunden ist. Und eine weitere Studie, veröffentlicht im Science Direct in 2024, belegt experimentell, dass widersprüchliche Informationen die Offenheit für Narrative der Verschwörungstheorien erhöhen. Das bedeutet, Widerspruch führt nicht automatisch zu kritischem Denken, sondern kann gezielt Vertrauen untergraben.
Warum ist das deiner Meinung nach gerade für Migrantinnen und Migranten ein Problem?
Weil MigrantInnen oft in einer strukturell verletzlichen Position sind. Sie bewegen sich zwischen mehreren Informationsräumen, so zum Beispiel Medien aus dem Herkunftsland, Medien aus dem Aufnahmeland und transnationale Netzwerke und etwa über Messenger oder soziale Plattformen. Und diese Informationsräume widersprechen sich häufig. Bei manchen MigrantInnen führt das zu Verunsicherung. Hinzu kommt, Vertrauen in Institutionen ist bei MigrantInnen oft schwach, etwa aufgrund von Erfahrungen mit staatlichen Strukturen im Herkunftsland oder wegen Integrationsbarrieren im neuen Land. Wenn dann noch widersprüchliche Informationen hinzukommen, verstärkt das die Tendenz zu Misstrauen.
Heißt das, dass Migranten und Migrantinnen stärker von dieser Information betroffen sind als die anderen?
Ich kann das nicht verurteilen, aber viele Studien deuten in diese Richtung. Forschung zeigt, dass marginalisierte Gruppen, und dazu gehören oft MigrantInnen, anfälliger für Desinformation sein können. Insbesondere wenn Sprachbarrieren bestehen und Vertrauen in lokale Medien gering ist und wann alternative Informationswerke dominieren. Das bedeutet nicht, dass MigrantInnen weniger kritisch sind, sondern dass sie sich in einem komplexeren und widersprüchlicheren Informationsumfeld bewegen.
Naja, es kann natürlich sein, und wir kennen Beispiele dafür. Und tatsächlich, es waren zum Beispiel auf politischer Ebene, zeigt er sich in dem, dass in einigen Städten, zum Beispiel in Wien, türkische Migranten haben für Erdogan gewählt und so weiter. Es gibt aber umgekehrte Beispiele. Könnten jetzt die zum Beispiel Iraner hier wählen. Man hat sie gesehen, wie sich gefreut haben bei der ersten Attacke von Israel und so weiter. Also es ist ein verbreitetes Vorurteil. Und manchmal ist es tatsächlich so und komischerweise auch bei der zweiten Generation sogar noch mehr ausgeprägt. Aber die Beziehung zwischen Migrantinnen und Migranten und demokratischen Werten ist sehr komplex und wird übrigens durch aktuelle Studien überwiegend positiv dargestellt. Die neueste Studie der Universität Mannheim, das war November 2025, ergab, dass Zugewanderte in Europa in höherem Maße demokratische Grundwerte teilen, ähnlich stark wie Personen ohne Migrationsgeschichte. Aber wahrscheinlich sprichst du über bestimmte Gruppen, in unserem Fall sogenannten Russlanddeutschen, die zum Beispiel Wahlergebnisse in Landwasser in bekannte Richtung beeinflussen.
Ja, ich meine auch sie. Natürlich kann ich Migranten aus anderen Ländern nicht verurteilen. Außerdem bilden die deutschen Spätaussiedler eine große und gut erforschte Gruppe. Und übrigens, mir gefällt nichts, dass sie als Russen bezeichnet werden. Sie kamen hauptsächlich aus Kasachstan, aber auch aus Kirgisistan, der Ukraine und anderen Sowjetrepubliken.
Und übrigens, die sind Deutsche und haben eine starke deutsche Identität.
Ja, das ist
das
auch so.
Das meine ich mit Komplex, ja.
Ja, das ist so. Und diejenigen, die aus Russland kamen, stammen hauptsächlich aus Sibirien. Und das ist eine ganz andere Sache. So, gibt russische und sibirische russische.
Und,
aber im Allgemeinen denke ich vor allem an die neue zugewanderte Menschen, denn seit den 90ern als deutsche Rückkehrer auswandern und viel Zeit ist vergangen und jetzt Welt ist komplett anderes. Ja.
Und was ist das langfristige Risiko dieser Entwicklung, zum Beispiel bei russischsprachigen Community?
Ja, ich glaube, dass es ist wachsender kognitiver Zynismus, also die Haltung, alle lügen sowieso. Und für russische MigrantInnen kann das besonders problematisch sein, weil Vertrauen eine zentrale Voraussetzung für Integration ist. Vertrauen in Institutionen, Medien und gesellschaftliche Prozesse. Wenn dieses Vertrauen fehlt, entstehen Parallelrealitäten. Und moderne Propaganda funktioniert zunehmend über Verunsicherung statt über Überzeugung. Und genau das trifft russischsprachige MigrantInnen besonders stark, weil sie sich an der Schnittstelle mehrere oft widersprüchliche Informationssysteme befinden. Das Ergebnis ist nicht nur individuelle Unsicherheit, sondern auch gesellschaftliche Fragmentierung.
Und welche Rolle spielt dabei die gesellschaftliche Fragmentierung in Russland selbst? Man spricht eigentlich sehr viel darüber, auch in deutschen Medien, dass dort das extrem ist. Und eigentlich, was ist für Zweck, wenn du meinst, dass Propaganda das gezielt macht, dann was ist das für Zweck von solcher Propaganda in einem Land, das sich im Krieg eigentlich solidarisieren sollte? Zum Glück macht sie das nicht, aber eigentlich klingt das für mich sehr widersprüchlich.
Kurz und einfach, Fragmentierung schwächt zwar die Kriegsfähigkeit, stärkt aber die Stabilität eines autoritären Regimes. Gesellschaftliche Fragmentierung spielt in Russland eine ambivalente Rolle. Für einen Staat, der tatsächlich einen Krieg gewinnen oder schnell beenden will, wäre gesellschaftliche Solidarisierung zentral. Gemeinsame Ziele, Vertrauen und Eigeninitiative stärken die Leistungsfähigkeit. Im Fall eines Autoritätensystems wie Russlands ist jedoch oft das Gegenteil funktional. Solche Systeme vermeiden bewusste gesellschaftliche Einheit, weil sie unabhängige Netzwerke, Selbstorganisation und potenzielle Opposition begünstigen können. Stattdessen wird Fragmentierung toleriert oder sogar gefördert, um kollektives Handeln zu erschweren und Kontrolle zu sichern.
Aber was ich nicht verstehe, wie kann man so eine Gesellschaft überhaupt mobilisieren?
Politikwissenschaftlich wird das so erklärt. Autoritarismus unterscheidet sich von Totalitarismus dadurch, dass er weniger auf totale Mobilisierung der Gesellschaft setzt, sondern eher auf passive Loyalität und Kontrolle. Zu viel Mobilisierung kann gefährlich werden. Daher bleibt die Gesellschaft bewusst fragmentiert und politisch eingeschränkt. Wissenschaftler Juan Linz unterscheidet autoritäre Regime durch ihren begrenzten, aber nicht nachvollziehbaren Pluralismus, das Fehlen einer Ideologie und die fehlende Mobilisierung. Dies steht im Gegensatz zum Totalitarismus mit seiner vollständigen Kontrolle. Aber die heutige Propaganda in Russland ist zwar überwiegend typisch autoritär, weist aber auch klare Elemente totalitärer oder diktatorischer Systeme auf, insbesondere die Indoktrination von Kindern. Seit Beginn des Krieges zahlreiche Beispiele werden offen von Schulen und Kindergärten selbst veröffentlicht. Da sieht man immer wieder kleine Kinder in Militäruniformen, die patriotisch-militärische Gedichte vortragen, in denen es darum geht, für das Vaterland zu kämpfen und sogar zu sterben, ohne überhaupt zu verstehen, was sie sagen, weil manche Kinder sind 3, 4 Jahre alt. Und parallel dazu wurden neue Fächer wie Familienkunde, das heißt, Mädchen sollen sich auf Familie konzentrieren und Jungen auf Militärdienst, und Gespräche über wichtige Dinge, spezielle propagandistische Unterrichtsstunden und Grundlagen der Sicherheit und Verteidigung des Heimatlands eingeführt. Und andere verschiedene Sachen für Indoktrinierung des Kindes, zum Beispiel obligatorisch Geschichtsbuch, so ein Lehrbuch für alle Schulen, für alle Kinder. Und das haben wir nicht seit Sowjetzeit. Und in dieses Lehrbuch ist jedoch keine neutrale Geschichtsdarstellung, sondern spiegelt im Wesentlichen die Sichtweise von Putin auf die russische Geschichte und die Rolle Russlands in der Welt wider. Besonders problematisch ist, dass darin bereits aktuelle Ereignisse wie der laufende Krieg gegen die Ukraine als Geschichte dargestellt werden. Das widerspricht grundlegend wissenschaftlichen Standards, da historische Bewertung zeitlichen Abstand erfordert. In diesem Kontext handelt es sich nicht um Geschichtsbeschreibung, sondern um politische Narrativbildung. Zudem wurden Fächer wie Sozialkunde oder Rechtskunde reduziert.
Ich habe gehört, es gibt sogar spezielle Unterricht von Patriotismus, eine Stunde von, habe vergessen, wie das heißt.
Die Sprache über wichtige Dinge ist die, aber ja. Und auch andere, diese Familienkunde ist auch voll propagandistisch und diese Verteidigung des Heimatlands auch, und in mehreren Schulen und sogar Kindergärten gibt es speziellen Unterricht für Drohnenpiloten, und das ist furchtbar. Solche Systeme funktionieren durch die Kontrolle und die bürokratische Prozedur auch. Zum Beispiel alle Ereignisse sollen gefilmt oder mit verschiedenen dokumentiert sein. Deswegen der Lehrer Pavel Talankin dokumentierte als Videograf den Schultag und machte daraus ein Projekt, die Grundlage des Films Mr. Nobody Against Putin bildete.
Ist das der berühmte Dokumentarfilm, der jetzt einen Oscar bekommen hat und dadurch auch die russische Übertragung gerade in dem Moment von Oscar unterbrochen wurde?
Ja, es ist ziemlich Skandal, aber das ist in jeder Schule des Russlands und Kindergarten und so weiter. Und ich finde das toll, dass er nur hast dieses Material für die guten Zwecke benutzt. Ja, und das war komplett gefährlich für diesen Mann. Und er ist ein Held, ich würde sagen. So Leute kann nicht auf die Straße gehen mit falscher Kleidung, wenn zum Beispiel auf dem Kleidung ist gelb und blau zusammen. Oder das war sogar die Situationen, wann die Wäsche auf dem Balkon trocknen und jemand auf der Straße hat gesehen, dass okay, diese Wäsche sind auch blau und gelb, und hat das auf die Polizei gesagt. Ich kann nur sagen, dass das ist toll, dass viele Menschen jetzt wissen mehr über die Propaganda in der Schule, und dass systematische Indoktrination von Kindern ist ein deutliches Warnsignal. Das zeigt, dass der Staat versucht, Kontrolle nicht nur über die Gegenwart, sondern auch über die Zukunft zu gewinnen. Und gleichzeitig deutet sie darauf hin, dass die politische Führung der jungen Generation misstraut und sie nicht versteht.
Psychische Krisen nehmen zu, Therapieplätze fehlen. Dennoch wird nun das Honorar für die PsychotherapeutInnen gekürzt. Während Kassen von Kostenexplosion sprechen, warnen Fachleute vor einer weiteren Verschärfung der Versorgungslage. Denn die Vergütung für psychotherapeutische Leistungen wird ab April um 4,5% gekürzt. Eine Kürzung, welche ausschließlich für den Bereich der gesetzlich Versicherten gilt. Seit Jahren steigt der Bedarf an Therapieplätzen. Mehr Menschen suchen Hilfe, doch viele warten monatelang auf einen Therapieplatz. Gleichzeitig verweisen die Krankenkassen auf stark gestiegene Ausgaben und fordern mehr Kostendisziplin. In Freiburg wie auch in vielen anderen Städten gingen mittlerweile tausende Psychotherapeutinnen auf die Straßen, um gegen die Kürzung der Vergütungen zu protestieren. Am 28. März gab es dazu auch einen bundesweiten Protesttag. Kritik kommt auch von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, die von einem, Zitat, falschen Signal für die seelische Gesundheit spricht und die Kürzungen scharf kritisiert. Über diese Auseinandersetzung haben wir mit Dr. Sabine Köhler gesprochen. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie mit eigener Praxis in Jena, dazu Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Vorsitzende mehrerer Berufsverbände im Bereich der Nervenheilkunde.
Ihr ärztlicher Berufsverband spricht von einem falschen Signal. Welche Botschaft sendet denn die Kürzung der Honorare an die PsychotherapeutInnen, aber auch an die KassenpatientInnen aus Ihrer Sicht?
In der aktuellen Diskussion um Kosteneinsparung und um die vorangegangene Kostenexplosion ist die erste Maßnahme, die jetzt spürbar wird in der Versorgung, die Kostenersparnis im Bereich der Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und das ist tatsächlich ein fatales Signal, zumal wir hier über sehr geringe Volumina sprechen der Kosteneinsparung. Wir haben ja Kostenexplosion insbesondere im Versorgungsbereich der stationären Versorgung, im Arzneimittelbereich. Also das wären von den Effektstärken viel größere Effekte gewesen einzusparen. Aber die Einsparung wird im Bereich der Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, also einer sehr vulnerablen Patientengruppe, vorgenommen. Das ist tatsächlich ein fatales Signal.
Was ist die Botschaft, was da Kassenpatientinnen möglicherweise, aber auch die Psychotherapeutinnen davon mitnehmen von dieser Kürzung?
Die Botschaft implizit ist, wir sind psychisch Erkrankte, fühlen sich ja ohnehin stigmatisiert. Das ist was anderes, ob man über seine Depression spricht oder über die Blinddarmoperation oder den Blutdruck, ne? Und die Botschaft ist dann natürlich, mit uns kann man es ja machen. Also es interessiert sich keiner für uns. Wir sind diejenigen, bei denen zuallererst gespart wird.
Viele Betroffene erleben, dass sie trotz akuter Krisen keinen Therapieplatz finden. Verschärfen solche Kürzungen soziale Ungleichheit im Zugang zu Behandlung? Denn die Honorarkürzung betrifft gesetzlich Versicherte, aber nicht jene, die privat versichert sind.
Davon muss man leider ja ausgehen. Überall da, wo gespart wird, wird auch weniger Versorgung stattfinden. Prognostizieren kann ich das jetzt nicht, aber man muss es ja leider erwarten. Wenn Ihre Autowerkstatt die Preise erhöht, dann überlegen Sie sich, ob Sie Ihr Auto weiterhin regelmäßig warten lassen. Und wenn der Friseur die Preise erhöht, dann überlegen viele Menschen, ob sie noch alle 4 Wochen zum Friseur gehen oder ob es nicht auch einmal im Vierteljahr reicht. Also die Inanspruchnahme ist ja für die PatientInnen, die gesetzlich krankenversichert sind, kostenfrei. Aber die Psychotherapeuten müssen dann natürlich überlegen, wie sie ihre Zeitressourcen einsetzen.
Ist aus Ihrer Sicht ein strukturelles Problem, dass psychische Gesundheit im Gesundheitssystem immer stärker unter Finanzdruck gerät, während, wie Sie ja selber gesagt haben, andere Bereiche des Gesundheitssystems viel stärker abgesichert scheinen?
Wenn wir es vergleichen mit dem Zustand vor 50 Jahren, haben wir heute deutlich bessere Versorgungsbedingungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und trotzdem ist es so, dass in vielen Bereichen psychische Erkrankungen benachteiligt sind. Und das setzt sich hier eben auch fort. Das ist ein gefühlter Reflex, der bei Sparmaßnahmen sofort einsetzt. Ne? Bei der Kinderversorgung oder bei der Versorgung von Herzinfarkten würde keiner so schnell auf die Idee kommen, die Honorare um 4,5% zu kürzen.
Sie argumentieren ja aus Versorgerinnenperspektive, aber finanzielle Ressourcen sind begrenzt, die Einnahmen der Kassen sind begrenzt. Weshalb sollte also ausgerechnet psychotherapeutische Leistungen von Einsparungen ausgenommen werden?
Also da beruft man sich von Kassenseite auf einen Prozess, der ja auch mit gesetzlichen Regelungen verbunden ist. Die Bewertung der psychotherapeutischen Leistungen muss jährlich erfolgen und mit der aktuellen Datenlage abgeglichen werden. Und ob das nun alles richtig ist, ob das alles in Ordnung ist, wird ein Gericht gut prüfen.
Aber könnte man mal provokant gefragt nicht auch durch in den Kürzungen auch eine Chance sehen, nämlich dass Druck erzeugt wird, therapeutische Versorgung anders zu organisieren?
Das ist ein interessanter Gedanke, der mir jetzt erstmal fern liegt, weil wir ja mit der Versorgungsrealität leben müssen. Und die besteht aus Patientinnen und Patienten, die jeden Tag verzweifelt Therapeutenplätze suchen. Und dieses Thema Versorgung anders zu gestalten, hat ja die Bundesregierung auf dem Schirm, muss man sagen. Mit diesem Steuerungsthema sind wir ja auch dabei, die Versorgung so zu regeln, dass die schwer betroffen sind, die Versorgung bekommen, die sie brauchen und alle Patientinnen und Patienten gemäß ihres Bedarfs in eine entsprechende Versorgung kommen. Wir sind im Moment davon weit entfernt, aber das Thema muss ja angefasst werden.
Sie, Frau Dr. Köhler, vertreten ja als Psychiaterin eine Berufsgruppe, die nicht so stark von Kürzungen betroffen sein wird in diesem Bereich wie die psychologischen Psychotherapeutinnen. Weshalb positioniert sich die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie dennoch so deutlich gegen die Kürzungen?
Die Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie und nebenbei gesagt auch die Fachärzte für psychosomatische Medizin und Psychotherapie sind ja quasi doppelqualifiziert und arbeiten auch doppelqualifiziert. Die sind sowohl Ärzte, arbeiten medizinisch und sind auch Psychotherapeuten und arbeiten dann eben auch psychotherapeutisch. Und diese psychotherapeutische Leistung, die sie erbringen, wird auch da gekürzt. Das sind die Ärzte in fast allen Bundesländern schon gewohnt, dass sie nicht ihre Honorare ausgezahlt bekommen, so wie sie die festgelegt sind im Bewertungsmaßstab, sondern unter einem Deckel liegen, also dass nur 80% oder 60% der Honorare tatsächlich ausgereicht wird an die Ärzte. Nur die Psychotherapie war bisher zu dem Wert vergütet, der festgelegt wurde. Das ist eine Sonderregelung der Psychotherapie. Aber die Ärzte sind eben, wenn sie Psychotherapie leisten, und das machen die Ärzte meiner Fachgruppe, doch auch relevant, von dieser Kürzung mit betroffen. Und wir sprechen natürlich vor allen Dingen für die Patienten, die durch diese Kürzung in einen Nachteil geraten.
Wenn nun Kürzungen, da sind wir uns ja einig, der falsche Weg sind, welche konkreten politischen Maßnahmen bräuchte es, um die Versorgung auszubauen, aber gleichzeitig den ja nur begrenzten Einnahmen der Krankenkassen irgendwie auch gerecht zu werden?
Ein Steuerungsprozess sollte auch diese Versorgung mit in den Blick nehmen, dass wir in eine Situation kommen, in der die Patienten mit tatsächlich hohem Bedarf auch zeitnah und schwellenarm zu einer Therapie kommen, wie auch immer das organisiert wird. Das müssen sich die Experten überlegen. Und wir müssen natürlich auch Prävention, wir müssen Selbsthilfe ausbauen, wir müssen gruppentherapeutische Angebote ausbauen, um Patienten auch flexibel versorgen zu können. Und die Einzeltherapie wird den Bedarf nicht decken können. Wir brauchen also mehr und neue Elemente in der Versorgung, bei denen man sich auch überlegen muss, wer das finanziert. Ob die Prävention muss auch aus Mitteln der Daseinsfürsorge finanziert werden und nicht ausschließlich aus Krankenkassenleistungen beispielsweise. Die Informationen über Resilienzerhaltung oder Resilienzentwicklung und Stressprävention, das muss in den Schulen, das muss in den Ausbildungen, das muss in der Kommune kommuniziert werden. Und das ist ja an sich der erste Schritt, um psychische Gesundheit zu erhalten und zu verbessern.
Lassen Sie mich bitte zum Abschluss nochmal an die Anfangsfrage anschließen. Was bedeutet denn diese Entwicklung aktuell mit der Kürzung ganz konkret für Menschen, die ja wirklich keine große Lobby haben, nämlich für Patientinnen in psychischer Not, die heute Hilfe brauchen, aber sie nicht bekommen?
Die Verbände der Psychotherapeuten warnen ja davor, dass Versorgung vermindert zur Verfügung steht und damit besteht natürlich die Gefahr für die einzelnen Patienten, dass sie noch länger auf Termine warten oder eben keine bekommen. Das ist leider aktuell so zu erwarten.
Das sagt Dr. Sabine Köhler, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie in Jena und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, zu den Protesten von PsychotherapeutInnen gegen anstehende Kürzungen, die absehbar die Versorgungslage für Kassenpatienten Patientinnen verschlechtern werden. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland mit der Ausgabe vom 30. März 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Kein Bock auf Kommerzfunk? Selbst Radio machen. Mitglied werden unter www.rdl.de.